Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute zum Thema: Kann man Migräneattacken vorbeugen? Die moderne Prophylaxe der Migräne. Ich bin Silvia Maurer und wie immer Ihre Gastgeberin. Zusammen mit meinem Interviewpartner, unserem Experten, Professor Dr. Hartmut Göbel, Neurologe, Diplompsychologe und Leiter der Schmerzklinik Kiel, die für die spezialisierte Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen und neurologischen Schmerzerkrankungen zuständig ist. Lieber Herr Professor Göbel, schön, dass Sie wieder dabei sind. Migräne, vor allem wenn diese an mehreren Tagen im Monat auftritt, ist für die Betroffenen ein hartes Brot. Wann sollte und kann man gegen diese Qual vorbeugend eingreifen? Wie und mit welchen Mitteln? Was bedeutet die Impfung gegen Migräne, über die man in den letzten Monaten und Jahren so viel in den Medien gelesen hat? Dies und vieles mehr werden wir heute beantworten.
Liebe Frau Maurer, erstmal danke für die freundliche Einladung und für die Einführung. Migräne ist ja eine Anfallserkrankung und sie kommt also in Attacken. Und es wäre ja kein Problem, wenn man einfach die Attacken behandeln könnte. Aber wie wir ja wissen, man kann nicht dauernd so nur ein Akutmedikament einnehmen, sondern wir müssen der Migräne vorausgehen. Wir müssen ihr praktisch möglichst den Boden entziehen und wir müssen versuchen, aus dieser Bestie Migräne ein zahmes Haustier zu machen. Migräne ist genetisch verankert in uns. Wir werden sie also lange als Begleiterin haben. Und deswegen ist die Vorbeugung das A und das O einer effektiven Migränebehandlung. Und dazu gibt es eben medikamentöse Möglichkeiten heute, die wir Gott sei Dank zur Verfügung haben. Generationen vor uns hatten die nicht. Das gibt es etwa seit 30, 40 Jahren erst. Und die moderne Medizin, die moderne Wissenschaft hat in den letzten Jahren so tolle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, dass wir heute Migräne sehr, sehr effektiv auch vorbeugend behandeln können. Ziel ist, die Attackenfrequenz, die Häufigkeit der Anfälle zu reduzieren, die Schwere der Anfälle zu reduzieren, die Begleitsymptome zu reduzieren und damit eben auch die verminderte Lebensqualität und die Folgen der Migräne vorzubeugen. Also insbesondere auch Begleiterkrankungen, Depressionen, Angsterkrankungen, aber auch körperliche Störungen, die durch die Migräne auftreten können. Deswegen ist die medikamentöse Vorbeugung neben der Attackentherapie und den Wissen und den Verhalten ganz zentral für eine zeitgemäße Migränebehandlung.
Nun, wann ist der Zeitpunkt denn gekommen? Wann sollte man denn mit einer Vorbeugung beginnen? Es gibt ja nun Patienten, die haben eine sogenannte, ich sage es jetzt mal, menstruelle Migräne. Das heißt, vor allem natürlich betrifft natürlich die Frauen, die dann ihre Migräneattacken während der Menstruation haben. Das heißt, einmal im Monat. Wäre das denn schon der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, hier sollte man eine Prophylaxe machen?
Das kann ein Zeitpunkt sein, wenn die Schwere der Anfälle dann so gravierend ist, dass man sie eben durch ein Attackenmedikament nicht in den Griff bekommt. Wenn ich dann 2-3 Tage auf der Toilette liege, auf den Kacheln den Kopf hochheben will und ich habe Übelkeiten, Erbrechen und ich bin völlig fertig, dann mache ich dann auch schon, wenn Leute 3, 4, 5 Tage im Monat solche schweren Anfälle haben, auch eine Prophylaxe. In der Regel sagt man, dass man eine vorbeugende Behandlung bei einer Attackenhäufigkeit bei etwa 6, 7, 8 Tagen im Monat dann einsetzt. Das kann man so nicht genau an der Zahl festlegen. Es ist immer die individuelle Situation. Wie schwer sind die Anfälle? Wie schwer ist die Aura? Wie kompliziert sind die Begleitsymptome? Falle ich aus? Muss ich mich immer arbeitsunfähig melden? Alles das geht in diese Entscheidung ein. Ziel ist immer, den Leidensdruck durch die Migräne zu reduzieren. Und dazu brauche ich auch die medikamentöse Vorbeugung.
Medikamentöse Vorbeugung. Sie haben gesagt, in den letzten 30 Jahren hat sich das sehr viel getan. Also Patientin hat 6 Migräneattacken im Monat und möchte jetzt eine Prophylaxe. Für welches Medikament entscheidet man sich? Wovon macht man das abhängig?
Ja, wir haben ganz unterschiedliche Ansätze in der Vorbeugung. Wir haben die traditionellen Medikamente, wir können sie auch unspezifische Migräne vorbeugende Mittel nennen. Dazu zählt das trizyklische Antidepressivum, also ein altes antidepressiv wirksames Medikament, das Amitriptylin. Das wirkt so, dass es einen Botenstoff zur Verfügung stellt, Serotonin, das für die Schmerzverarbeitung entscheidend wichtig ist. Wenn dieser Botenstoff erschöpft ist, werden wir schmerzempfindlicher, wir werden mehr Migräneattacken bekommen und deswegen ersetzt man dieses Medikament. Das macht man auch, Entschuldigung, diesen Botenstoff, das macht man auch, wenn man nicht unbedingt depressive Verstimmung hat. Zweite wichtigste Gruppe aus diesen Medikamenten, das sind die Beta-Blocker. Da gibt es wieder zwei zugelassene Substanzen. Das ist das Metoprolol und das Propranolol. Wir wissen auch, dass das Bisoprolol jedoch wirksam sein kann. Die dritte Gruppe, das sind die Calcium-Antagonisten. Da zählt das Flunarizin dazu. Und dann haben wir auch ein Antiepileptikum, das Topiramat. Diese Medikamente sind also zugelassen. Jetzt ist immer die Frage, was ist denn das Wichtige und das Richtige für mich? Und da schauen wir nach den Begleitumständen. Schlafe ich zum Beispiel schlecht? Habe ich tatsächlich eine negative Stimmung? Habe ich Ängste im Zusammenhang mit der Migräne? Dann kann tatsächlich Amitriptylin ein gutes Medikament sein. Habe ich sehr viele Attacken auch, eine hochfrequente Migräne, noch einen Kopfschmerz vom Spannungstyp als sogenannten Intervallkopfschmerz dazu, kann auch das Amitriptylin die richtige Wahl sein. Habe ich dagegen jedoch so stressabhängige Kopfschmerzen, bin ich schnell aufbrausend, ärgere ich mich schnell, habe ich schnell einen roten Kopf, steigt mein Blutdruck und mein Puls schnell an so im Tag, dann kann der Beta-Blocker eine gute Wahl sein als initiales Medikament. Habe ich schwere Auren, wie zum Beispiel, indem ich schwere Hirnstammauren habe, das heißt also Lähmungen, Kribbelmissempfindungen, Sprachstörungen oder ein Hohrgeräusch oder auch Bewusstseinsveränderung, auch das kann auftreten, kann der Calcium-Antagonist, das Flunarizin, eine gute Option sein, auch bei Schwindelattacken, die immer wieder mit Migräne auftreten. Und habe ich auch hochfrequent Auren, das heißt also sehr häufige Sehstörungen zum Beispiel oder auch komplexe Auren, kann auch und das Antiepileptikum Topiramat sehr sinnvoll sein, insbesondere auch wenn ich chronische Migräne habe, die sehr oft also auftritt. Man sieht, man kann nicht genau im Einzelfall voraussagen, welches Medikament das Optimale für den Patienten ist. Man muss also auch sich da herantasten und muss auch das ein oder andere Medikament ausprobieren, bis man das effektive Medikament dann im Einzelfall gefunden hat.
Also Sie haben ja davon gesprochen, das sind jetzt die sogenannten schon länger zur Verfügung stehenden Medikamenten. Und vor einigen Jahren wurde ja dann Botox, das Nervengift, das viele zur Behandlung der Falten kennen, zugelassen zur Behandlung der Migräne. Wann sollte das zur Anwendung kommen und wer darf das bekommen? Jede Migränepatient?
Neben den bisher genannten traditionellen Medikamenten haben wir erfreulicherweise in den letzten Jahren auch neue Optionen bekommen und dazu zählt genau das von Ihnen angesprochene Botox. Botox ist ja eigentlich ein Medikament, das man einsetzt, um verstärkte Muskelanspannung zu behandeln. Also zum Beispiel bei der Spastik nach einem Schlaganfall oder nach einem Spitzfuß, der angeboren sein kann bei Kindern oder bei einem Skifalls. Auch da hat sich das Medikament sehr bewährt. Man kennt das Botox ja auch aus der kosmetischen Anwendung zur Faltentherapie, aber es ist ein sehr wichtiges und unentbehrliches Medikament, um gerade solche muskulären Erkrankungen gut zu behandeln. Seit einigen Jahren hat man auch herausgefunden, dass Botox tatsächlich in der Lage ist, gerade bei der chronischen Migräne wirksam sein zu können. Die Studien zeigen, dass man im Mittel etwa 9 Migränetage weniger im Monat hat und das ist schon enorm. Und deswegen ist das Medikament auch spezifisch offiziell zugelassen für die vorbeugende Behandlung der chronischen Migräne. Das Medikament wird eingesetzt von erfahrenen Schmerztherapeuten, die an bestimmten Stellen des Kopfes das unter die Haut spritzen, in spezifische Stellen. Das Schöne ist dabei, dass dieses Medikament eine Wirkungsdauer hat von etwa 3 Monaten. Das heißt, man muss diese Behandlung nur alle 3 Monate wiederholen und hat dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Migräneattacken ihrer Häufigkeit deutlich nachlassen, auch Triptane wieder besser wirken und die Schmerzen auch nicht so stark ausgeprägt sind.
Sie haben jetzt von einer chronischen Migräne gesprochen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, was man darunter versteht.
Ganz wichtige Frage. Die chronische Migräne unterscheidet sich von der episodischen Migräne durch die Anzahl der Migränetage im Monat. Und zwar hat man da mindestens 7 Tage im Monat mit spezifischen typischen Migräneanfällen. Das heißt, die Attacken sind schwer, man legt sich ins Bett, man hat Übelkeit oder vielleicht sogar Erbrechen, Lärm, Lichtempfindlichkeit. Körperliche Tätigkeit verstärkt die Schmerzen und der Kopfschmerzcharakter ist pulsierend und pochend. Solche Tage lassen sich eindeutig als migränetypische Tage identifizieren. Nun haben aber Patienten, Betroffene auch zwischen diesen Migräneattacken oft noch sogenannte Intervallkopfschmerzen, die also dazwischen liegen. Die müssen kein festes Bild abgeben, aber wenn man dann solche dazwischenliegende Kopfschmerztage mindestens an 8 Tagen im Monat hat, zusammen also 7 plus 8 ist 15 Tage Kopfschmerzen, dann spricht man von so einer sogenannten chronischen Migräne. Die Schmerzempfindlichkeit im Körper hat sich erhöht. Man hat also diesen Grundkopfschmerz plus die Migräneattacken. Viele Betroffene haben leider 20, 25 oder sogar 30 Kopfschmerztage im Monat. Das ist leider für die Betroffenen sehr schwer zu behandeln und deswegen ist es sehr wichtig, dass man möglichst schnell eine effektive Vorbeugung findet, damit man von dieser hohen Krankheitslast herunterkommt und möglichst die Migränetage pro Monat reduzieren kann.
Wenn Patienten jetzt kommen, die jetzt mehr als 15 Kopfschmerztage, nenne ich es mal, im Monat haben, also eine chronische Migräne, kann man zur Vorbeugung dann direkt mit Botox beginnen oder gibt es da noch Vorgaben, dass die Krankenkasse das dann übernimmt, dass man vorab eine andere Prophylaxe machen muss?
Ja, man muss ja auch als verordneter Arzt immer wirtschaftlich aufdenken und deswegen ist also bei der Zulassung für Botox auch vorgegeben, dass eben man auf andere vorbeugende Behandlungen nicht anspricht, insbesondere zum Beispiel auf einen Beta-Blocker oder auf das trizyklische Antidepressivum Amitriptylin. Man sollte also solche Substanzen im Vorfeld ausprobiert haben. Das ist ja auch vernünftig, weil A, die sind wirtschaftlicher, kostengünstiger und B, man kann sie ja selber einnehmen, muss sich also das Medikament nicht unter die Haut spritzen lassen. Wenn man allerdings darauf nicht anspricht, das ist das Gute jetzt, dann hat man eben gerade bei der chronischen Migräne auch die Möglichkeit, sich mit Botulinumtoxin behandeln zu lassen.
Botulinumtoxin, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her und jetzt hat man ja ganz neu immer wieder gelesen, es gibt eine Impfung gegen Migräne. Also eine Immuntherapie, bei denen, Sie hatten das ja schon in dem Teil zur Attacken erwähnt, dass es da ein CGRP gibt, das ist Calcitonin G-Relating Peptide, also ein Eiweißstoff, der Entzündungsreaktionen bei der Migräne hervorruft. Und diese Immuntherapie soll ja jetzt nun gegen dieses Entzündungseiweiß wirken. Was hat es damit auf sich?
Ja. Das sind eigentlich ganz aufregende Forschungsergebnisse, die über 30 Jahre erarbeitet worden sind. Früher hatte man nicht genau gewusst, wie die Migräne eigentlich entsteht und was da im Kopf eigentlich abläuft, damit solche Attacken entstehen. Und vor über 30 Jahren hat man entdeckt, dass dieses CGRP, also Calcitonin G-Related Peptide, ein Eiweißstoff, verantwortlich ist, dass in der Migräneattacke die Gefäße sich erweitern, die Blutgefäße, also die Adern in der Hirnrinde, die erweitern sich und gleichzeitig auch eine Entzündungsreaktion ausgelöst wird. Das heißt also, die Häute in den Adern schmerzempfindlicher sind. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie ein Sonnenbrand auf der Haut, auf der Schulter. Da ist man ja auch schmerzempfindlicher dann nach einer solchen Inflammation, also Entzündung sagt man dazu. Und diese Entzündung führt dazu, dass Reize plötzlich wehtun, die man vorher gar nicht gespürt hat. Sie spüren also plötzlich im Pullover, sie spüren plötzlich, wenn jemand ihnen auf die Schulter klopft, das ist unangenehm und ist schmerzhaft. Und die gleiche Reaktion haben sie während der Migräneattacke. Wir haben eine Entzündungsreaktion an den Innenhäuten, an den Außenhäuten der Adern und deswegen spüren sie jeden Pulsschlag, jeden Klopfen von ihrem Pulsschlag, der da durchpulsiert und auch jede Schütterung von außen und deswegen legt man sich auch hin. Nun hat man entdeckt, dass während der Migräneattacke dieser Eiweißstoff erhöht ist und wenn man ein Triptan gibt, Sumatriptan spritzt, dann wird der reduziert. Das heißt, die Freisetzung von dieses Stoffes wird vermindert. Bei chronischer Migräne haben die Patienten permanent einen solchen erhöhten Level. Und wenn man diesen Stoff in die Vene spritzt, dann kann man bei Betroffenen auch Migräneattacken auslösen. Jetzt war natürlich die Suche, ein Medikament zu finden, das diesen Stoff blockiert. Und seit einigen Jahren gibt es solche Medikamente verfügbar in der Migränevorbeugung. Und da gibt es mittlerweile 4 verschiedene Substanzen. Ich nenne einmal die Namen: Erenumab, Fremanezumab und Galganezumab und schließlich das Eptimezumab. Dieses MAP steht für monoklonale Antikörper, monoklonal Antibodies, auf Deutsch monoklonale Antikörper gegen CGRP. Und damit ist es jetzt möglich, spezifisch diesen Stoff erstmalig ganz präzise zu blockieren. Und erstmalig haben wir in unserer Generation, also wenn man so will, einen Schlüssel in der Hand, um den Ablauf der Migräneattacke vorbeugend zu reduzieren.
Nun, Sie haben gesagt, es gibt 4 verschiedene zugelassene CGRP-Antikörper, diese 4 MAPs. Gibt es bei diesen Unterschieden, also das heißt, Sie haben gesagt, Erinezumab, Fremanezumab, Galcanezumab und Eptinezumab. Wann würde man denn jetzt welches für welchen Patienten auswählen?
Diese Substanzen, muss man wissen, die nimmt man nicht als Tablette, die würden sonst im Magen abgebaut werden. Man spritzt die sich mit einem Autoinjektor selber unter die Haut. Man kennt es ja von Insulin oder auch von Sumatriptan, dass man mit einem solchen Autoinjektor sich da selber unter die Haut spritzen kann. Alle 4 Wochen, das ist das normale Anwendungsintervall. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Eptinezumab. Das muss der Arzt als Infusion geben in Abstand von 3 Monaten. Also wir haben hier schon mal eine gewisse Unterschiedlichkeit der Substanzen. Die Dosierungen sind unterschiedlich. Es gibt auch spezielle Unterschiede, wie sie genau wirken. Auf die will ich jetzt mal nicht eingehen. Entscheidend ist also, wir haben 4-wöchigen Abstand etwa bei der Anwendung, 3 Monate bei den Eptinezumab, bei der Infusion praktisch in die Vene. Weitere Unterschiede sind natürlich die Verfügbarkeit. Die Substanzen sind neu und deswegen gibt es auch Auflagen von den Krankenkassen, zu welchen Bedingungen diese Substanzen verschrieben werden. Und da ist der sogenannte Zusatznutzen entscheidend. Der Arzt muss also abwägen, wie sind die Wirksamkeiten, die Verträglichkeiten dieser Substanz im Vergleich zu den bisherigen Medikamenten. Und er muss dabei auch den Preis im Blick haben. Und da gibt es mittlerweile auch neue Studien, die zeigen, dass das Erinumab im Vergleich zu den anderen Substanzen, insbesondere den Topiramat, verträglicher ist und gleichzeitig wirksamer ist. Deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass man bei den Erinumab nur noch eine Substanz im Vorfeld ausprobieren muss, die entweder nicht ausreichend wirkt oder nicht vertragen wird. Und wenn das der Fall ist, kann man dann also von dieser Substanz dann direkt auf das Erinumab eben umgestellt werden. Bei den Fremanezumab und bei den Galcanezumab ist es ein bisschen noch komplizierter. Da gibt es solche Vergleichsdaten nicht. Und deswegen muss der Arzt zunächst all die anderen Substanzen ausprobieren. Oder sie müssen eben Kontraindikationen haben, also Gründe, dass sie die nicht einsetzen dürfen oder sie nicht vertragen. Wenn das der Fall ist, kann man dann eben entsprechend auch diese Substanzen einsetzen. Bei dem Eptinezumab ist das noch nicht klar geregelt. Hier wird also der Arzt diese Substanz erst verschreiben, wenn eine Ansprechbarkeit oder Verträglichkeit auf all die anderen Substanzen nicht gegeben ist. Man sieht also, es ist ein bisschen kompliziert. Der Arzt ist hier in der Verantwortung, einerseits wirksam zu behandeln, aber er muss eben auch wirtschaftlich behandeln. In der Regel zeigt die Praxis, ist das immer gut möglich. Und da gibt es auch bestimmte Voraussetzungen und bestimmte Verträge mit den Krankenkassen, sodass man heute also eine große Auswahl hat an effektiven Behandlungsmöglichkeiten.
Wenn ich jetzt so einen CGRP-Antikörper einsetze und der wirkt nicht, ist es dann sinnvoll zu wechseln auf einen anderen? Und wie lange muss ich denn den ersten überhaupt einsetzen, um sagen zu können, wirkt oder wirkt nicht? Reicht da ein einziges Mal?
Das ist eine ganz wichtige und sehr zentrale Frage. Entscheidend ist, dass man zunächst einmal 3 Monate die Substanz ausprobiert, damit man einfach testet, spreche ich denn darauf an. Das Tolle ist, dass bei den meisten innerhalb von den ersten 10, 14 Tagen schon eine Wirkung zu erzielen ist. Aber manchmal dauert es auch länger und es kann immer noch sein, dass erst nach der 2. oder 3. Anwendung, also nach 2 oder 3 Monaten eine Wirkung erzielt werden kann. Man wird dann mit einem Schmerzkalender, am besten mit der Migräne-App, da hat man das dann digital dann direkt vor Augen, prüfen, ob die Häufigkeit der Migräne heruntergeht. Man kann dazu aber auch sogenannte Fragebögen nehmen, die die Behinderung durch die Migräne messen. Das ist in der Migräne-App enthalten oder man kann das mit Papier und Bleistift ausfüllen und kann dann sehen, ob eine Wirkung gegeben ist. Wenn das der Fall ist, dann wird der Arzt dann das weiterverordnen und eine entsprechende längerfristige Therapie einleiten. Es ist nicht so, wie man das früher für eine gewisse Zeit annahm, dass man nach 3, 6, 9, 12 Monaten das unbedingt abbrechen muss, eine Pause einlegen muss. Wenn der Leidensdruck groß ist, die Attacken häufig sind, gewesen sind im Vorfeld und jetzt endlich eine Wirkung da ist, muss man keine Angst haben, dass der Arzt absetzen muss. Er sollte aber immer prüfen, ob die Wirkung eben gegeben ist und er sollte immer prüfen, ob eben die Notwendigkeit für die Weiterbehandlung noch da ist und kann dann im im Abgleich, in Abstimmung mit den Patienten dann schauen, wie lange die Therapie aufrechterhalten werden soll.
Wir haben ja jetzt gesagt, man kann das dann länger geben, über mehrere Monate oder auch länger als ein Jahr. Ist das denn üblich, dass man die Prophylaxe ein Leben lang durchführen muss, jetzt egal welche anspricht?
Migräne ist tatsächlich eine lebenslange Besonderheit des Nervensystems. Man kann das nicht einfach abschütteln. Also es wäre ja ein Traum, wenn man jetzt eine Substanz nimmt und dann wäre die Migräne weg und man kann endlich leben, wie man will. Das ist ja so eigentlich das Ideal. Migräne ist eine Besonderheit des Nervensystems, genetisch verankert, und wir müssen schauen, dass wir die immer unter Kontrolle halten. Man kann das also nicht einfach ausschalten und man kann eben dann sein Leben nicht so gestalten, wie man das vielleicht sonst möchte, wenn man keine Migräne hat. Tatsächlich kann es sein, dass man eine Vorbeugung über Jahre, vielleicht auch über Jahrzehnte einnehmen muss. Allerdings in der Zusammenschau muss man immer schauen, wie der Verlauf ist. Deswegen muss man immer in ärztlicher Kontrolle bleiben bei dieser Medikation, auch bei den anderen vorbeugenden Mitteln, und dass man in Abstimmung mit dem Arzt schaut, wie sieht die Situation aus, brauche ich das Medikament, soll ich es ändern, die Dosis anpassen, soll ich umstellen. Das alles benötigt also eine enge, vertrauensmäßige Zusammenarbeit mit dem behandelten Arzt, sodass man hier eine gute Verlaufs- und Erfolgskontrolle berücksichtigt und damit die Therapie individuell maßschneidert und immer anpasst an die jeweilige Situation.
Jetzt natürlich wieder mal die jungen Frauen mit Kinderwunsch. Mhm. Also wenn jetzt junge Frauen, die kommen in die Praxis, haben Kinderwunsch und jetzt geht es um die Frage Prophylaktika ja oder nein. Und wenn ja, welches würde man dann einsetzen?
Bei Kinderwunsch ist es ein wichtiges Thema, dass man berücksichtigt, dass das ja jederzeit in die Schwangerschaft eintreten kann. Nun ist es so, dass man einmal wissen muss, wenn der Eisprung erfolgt, dass dann eben die Befruchtung möglich ist. Und dann dauert es ja noch etwa 7 Tage, bis überhaupt die Eizelle Kontakt zum mütterlichen Blut bekommt. Und dann hat man ja ungefähr noch 1 bis 2 Wochen, bis dann die Regelblutung wieder einsetzt. Und dann weiß man, wenn sie ausbleibt, man könnte schwanger sein. Also man hat eigentlich in der Situation dann so eine unklare Bedingung. Wenn man jedoch Medikamente einnimmt zur Vorbeugung, wie das Botulinumtoxin oder eben auch diese CGRP-Antikörper, dann muss man wissen, die sind ja die ganze Zeit im Körper. Und wenn ich also schwanger werden möchte, ein Kinderwunsch besteht, dann schließt sich eine solche Vorbeugung in dieser Phase aus. Das muss man einfach wissen. Und da muss man dann Prioritäten setzen.
Gibt es denn ein Mittel, was man geben könnte?
Man könnte theoretisch natürlich Amitriptylin geben oder man könnte auch einen Beta-Blocker geben. Magnesium kann man sowieso geben. Das ist ja sowieso gut auch in der Schwangerschaft. Aber das ist dann eben das, was man verantworten kann. Die anderen Substanzen sollte man möglichst vermeiden, weil man einfach nicht weiß, welche Auswirkungen haben die auf das ungeborene Kind. Gerade in den ersten Monaten der Entwicklung ist es ja ganz wichtig, dass man hier möglichst nicht stört, wenn eben das Embryo reift und damit die Organe angelegt werden, damit man hier möglichst der Natur nicht ins Handwerk pfuscht.
Und wenn denn so eine Prophylaxe angefangen ist und es kommt zu einer Schwangerschaft, jetzt vielleicht auch ungeplant, dann denke ich, ist es wahrscheinlich günstig, wenn man dann möglichst diese Prophylaxe wieder absetzt.
Definitiv.
Zumindest in der Schwangerschaft.
Ja, hier sollte man möglichst sofort dann aufhören, absetzen. Und hier ist da die gute Nachricht, es gibt eigentlich nichts Wirksameres für die Migränevorbeugung als die Schwangerschaft. Und das ist wirklich schön. Bei den meisten Frauen wird während der Phase der Schwangerschaft die Migräne von der Aggressivität nachlassen. Gibt es ja auch den alten Neurologenwitz, den Cartoon, da geht die junge Frau schon im 7., 8. Monat schwanger, wie man am Bauch sieht, mit dem Kinderwagen und den 5 Kindern als Orgelpfeifen, die hinterherlaufen, spazieren im Park und sagt seiner Freundin oder ihrer Freundin, ja, mein Neurologe hat mir empfohlen, Schwangerschaft ist gut gegen Migräne. Also positive Nachricht, damit man eben hier auch das Schöne sieht am Leben, dass man sich auch mit einer Schwangerschaft ja realisieren kann.
Ja, wunderbares Schlusswort. Okay, was haben wir jetzt heute erfahren? Attacken sind das, was die Migräne ausmacht. Wenn die Attacken zu häufig sind, wenn es extrem schwere Attacken sind, dann sollte man auf jeden Fall vorbeugend behandeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vorbeugung. Es gibt die traditionellen, die alten Medikamente, die eingesetzt werden aus ganz anderen Bereichen. Da sind zum Beispiel Antidepressiva, das sind Beta-Blocker, die man normalerweise bei Herzrasen eher gibt. Das sind sogenannte Calcium-Antagonisten und es sind sogenannte Medikamente gegen Epilepsie. Neu sind dann als erstes das Botulinumtoxin dazu gekommen, das Botox, was viele kennen zur Behandlung der Falten, was eingesetzt wird, um die Spastik, also die Lähmung nach Schlaganfällen zu vermindern. Da hat man festgestellt, dass auch das bei der Migräne als Prophylaxe sehr gut wirkt. Das darf eingesetzt werden bei einer sogenannten chronischen Migräne, das heißt eine Migräne, bei der mindestens 7 Migränetage bestehen plus mindestens 8 Tage mit anderen Kopfschmerzformen. Diese Patienten haben aber oft Kopfschmerzen, die nicht nur 15, sondern 20 und mehr Tage im Monat betreffen. Die neuen Prophylaktika, das was man so in den Zeitungen als Impfung liest, das sind Antikörper. Antikörper, die speziell eingesetzt werden gegen das Eiweiß, was die Entzündungsreaktion im Hirn, in den Hirngefäßen auslöst, die für die Migräne zuständig ist. Da gibt es auch 4 verschiedene und auch da gilt, es ist so, dass wenn eins nicht wirkt, dass man durchaus auf ein anderes umsteigen kann. Allerdings sollte man mindestens 3 Monate diese Prophylaxe ausprobieren, bevor man umsteigt. Auch da gibt es einige Vorgaben, deswegen muss man da einen Arzt fragen. Diese Medikamente müssen gespritzt werden. Entweder kann das der Patient selbst machen durch die Haut oder ein Medikament gibt es, was man in die Vene geben muss als Infusion. Bei Kinderwunsch sollte man Prophylaxe mit den neueren Sachen nicht machen, auch nicht mit Botox, da die eben sehr lange im Körper sind. Eventuell kann man Amitriptylin oder Beta-Blocker machen und was die gute Nachricht ist, die Schwangerschaft ist ein guter Schutz vor Migräne und dann kann man die Prophylaxe auch wieder absetzen. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Das war, kann man Migräneattacken vorbeugen? Die moderne Prophylaxe der Migräne. Lieber Professor Göbel, ganz herzlichen Dank dafür. Fürs Erste bedanke ich mich dann ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.